Zuhörer, wir heißen Sie an diesem ersten Advent ganz herzlich willkommen zur jetzigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Es spricht heute Marcel Malgo zu Ihnen, doch vorher hören Sie eine Schriftlesung sowie das bekannte Gemeindelied »Welchen Jubel, welche Freude«. Möge Gott Sie reich segnen in der nun folgenden Adventszeit, auch beim Hören dieser Botschaft. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Heute ist unter uns Marcel Malgo. Sein Thema lautet Advent, die Zeit der Erwartung. Ich möchte nun dazu die Schriftlesung vornehmen und wie immer, wenn es Ihnen möglich ist, bitte ich Sie dazu aufzustehen. Ich lese nach der Schlachter 2000, Lukas 2, die Verse 21 bis 32. Lukas 2, 21 bis 32. Und als 8 Tage vollendet waren, als man das Kind beschneiden musste, da wurde ihm der Name Jesus gegeben, den der Engel genannt hatte, ehe er im Mutterleib empfangen worden war. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Moses vollendet waren, brachten sie ihn nach Jerusalem, um ihn dem Herrn darzustellen, wie im Gesetz des Herrn geschrieben steht: Alle männliche Erstgeburt soll dem Herrn geheiligt heißen. Und um ein Opfer darzubringen, wie es im Gesetz des Herrn geboten ist, ein paar Turteltauben oder 2 junge Tauben. Und siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem, und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war auf ihm. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel, und als die Eltern das Kind Jesus hineinbrachten, um für ihn zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangte, da nahm er es auf seinen Arme, lobte Gott und sprach: Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel.
Ich begrüße Sie alle ganz herzlich. Erster Advent, jetzt schon wieder, das Jahr ist sehr schnell vorbeigegangen. Und man muss sagen, die Zeit, es scheint so, als ob sie schneller läuft. Bald Weihnachten und diese Botschaft heute ist eine Adventspredigt. Diese 4 Wochen, wir wollen darüber reden, nachdenken und ich hoffe, dass Sie alle eine Botschaft mitnehmen. Ich möchte noch einmal kurz beten. Ich danke dir, Herr Jesus, für die Worte der Einleitung, für das Lied, für die Lieder, die wir gesungen haben. Danke für die Gemeinschaft, die wir haben dürfen jetzt unter deinem Wort. Es ist ein großes Vorrecht. Danke vor allem für deine Gegenwart. Das ist das Allergrößte. Wir beten dich an. Amen. Advent, die Zeit der Erwartung. Advent, das bedeutet ja wörtlich Ankunft. Es betrifft die letzten 4 Sonntage vor Weihnachten, welche das sogenannte christliche Kirchenjahr einleiten. Das Kirchenjahr, das musste ich auch erst nachschlagen, das beginnt jeweils am 1. Advent, also heute, und dauert bis Ende November des nächsten Jahres. Wir beschäftigen uns vielleicht weniger mit dem Kirchenjahr, aber es ist eine Tatsache, dass wir uns jedes Jahr neu beschäftigen mit diesen 4 Adventssonntagen. Das heißt, wir begehen sie ganz bewusst, diese Zeit des Advents. Wir leben bewusst hin auf den Tag, an dem wir die erste Ankunft Jesu feiern. Hier möchte ich gleich etwas sagen und wir kommen darauf zurück. Wenn wir heute den ersten Advent feiern, wir sind die Wartezeit eingegangen, diese Wochen, bis dass wir Weihnachten feiern. Also wenn wir heute diese Zeit eingehen, Wartezeit, dann denken wir auch an des Herrn zweites Kommen. Das ist ganz wichtig, das kann gar nicht anders. Auch in diesem Sinne leben wir im Advent. Das ist Advent. Ein Christ lebt eigentlich das ganze Jahr im Advent, denn er wartet auf die Ankunft Jesu Christi, seine Wiederkunft. Also, lasst uns nicht vergessen, wir leben heute in dem Zeitabschnitt, wo wir hinleben auf den Tag, an dem der Herr wiederkommt. Und vielleicht kommt er bald, wir wissen es nicht. Also, das ist Advent. Vielleicht noch viel wichtiger als der Advent, den wir jetzt eingegangen sind, den wir heute eingehen an diesem Sonntag. Und wohl denen, die diesen Advent bewusst durchleben, den heilsgeschichtlichen Advent. Über sie sagt der Herr, selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Wahrlich, ich sage euch, er wird sie schürzen und wird sie zu Tisch bitten und kommen und ihnen dienen. Lukas 12, Vers 37. Halten wir das fest. Wir kommen natürlich darauf zurück. Was macht die Adventszeit aus? Ich bin wieder bei diesem Advent, den wir heute an diesem Sonntag beginnen. Nun, die Adventszeit ist die Zeit der Vorfreude, die Zeit der Vorbereitung und die Zeit der Erwartung. Und über das Letzte, das ist natürlich unser Hauptpunkt, das ist unsere Botschaft. Sie lautet ja Advent, die Zeit der Erwartung. Einige kurze Sätze über Vorfreude. Vorfreude, das ist es, was uns in diesen Tagen erfüllt. Wir leben alle hin auf Weihnachten. Es ist das Fest aller Feste, kann man sagen. Das größte Fest, das Kinder Gottes feiern. Und dementsprechend, und ich hoffe, Sie haben das auch, ist die Vorfreude groß. Man sagt, Vorfreude ist die schönste Freude. Weiß nicht, ob das immer zutrifft, aber Tatsache ist, Vorfreude kennzeichnet die Adventszeit. Und wir müssen uns auch freuen. Jetzt, in diesen Tagen, natürlich müssen wir uns das ganze Jahr freuen, aber vielleicht in diesen Tagen besonders, denn schon im Weihnachtsevangelium von Jesaja steht geschrieben, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen im finsteren Lande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Das ist das Weihnachtsevangelium nach Jesaja. Und hier ist von Freude die Rede. Und das war vor Freude, denn es war erst eine Prophezie auf das Kommen des Herrn. Also, Gemeinde, Kinder Gottes, ich hoffe, dass wir es alle sind, vielleicht nicht. Freut euch des Herrn, heute ganz besonders. Seid fröhlich, ihr Gerechten, jauchzt, ihr Frommen, Psalm 32, Vers 11, denn bald feiern wir Weihnachten, das heißt, wir denken an das Kommen Jesu in diese Welt. So, jetzt einige kurze Sätze über Vorbereitung. Also Vorfreude, Vorbereitung. Vorbereitung ist in der Zeit der Adventstage etwas, was nicht wegzudenken ist. Vorbereitungen, Geschäftigkeiten überall in der Welt, aber auch bei Christen. Man ist beschäftigt mit vielerlei Dingen, man möchte fertig werden, bevor Heiligabend da ist. Ist es nicht merkwürdig, dass die sogenannten besinnlichen Tage fast die wildesten Tage des Jahres sind? Na, vielleicht bei Ihnen nicht, aber wenn ich es denke an unser Büro und die Termine und was man noch alles erledigen möchte. Aber es ist so. Es ist so, Advent, Zeit der Vorbereitung, des Arbeitens, des Fertigstellens, der Geschäftigkeiten. Die Umtriebe sind einfach da. Ich würde sagen, Advent ist davon geprägt, auch wenn wir es die stillen Tage nennen. Aber das ist doch normal. Schauen Sie, ich habe schon gesagt, mein Punkt Vorfreude. Wir gehen hin auf das Fest, alle Feste, Weihnachten. Das muss man vorbereiten. Ist normal. Im Übrigen, jetzt denken wir einen Moment wieder weiter, wir bleiben nicht beim Irdischen stehen. Im Übrigen, weist die Geschäftigkeit der gegenwärtigen Adventstage hin auf den heilsgeschichtlichen Advent, in dem wir ja leben. Wir haben ihn kurz erwähnt vorhin. Was wird oder was muss die Zeit kennzeichnen, kurz bevor Jesus wiederkommt? Was kennzeichnet diese Zeit? Unser Herr sagt es so. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat. Denn es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Wir müssen die Werke wirken dessen, der mich gesandt hat. Solange es Tag ist, es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Wenn der Herr Jesus wiedergekommen ist und die Braut heimgeholt hat, dann wird endgültig Nacht sein in dieser Welt. Deshalb sagt Paulus, kaufe die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Epheser 5, Vers 16. Die Stelle, die ich soeben gelesen habe, ist Johannes 9, Vers 4. Also, Advent ist die Zeit der Vorbereitung. Der Advent jetzt, hier, aber auch der heilsgeschichtliche Advent. Lasst uns als Gemeinde Jesus zusammenstehen und uns vorbereiten. Jesus kommt wieder. Aber lasst uns jetzt zunächst vorbereiten auf das kommende Weihnachtsfest. So, also Advent, Zeit der Vorfreude, Zeit der Vorbereitung. Jetzt Advent, die Zeit der Erwartung. Und das ist jetzt der Hauptpunkt, den wir betrachten möchten. Advent ist besonders die Zeit der Erwartung. Warum zum Beispiel manche Kinder und auch Erwachsene in diesen Tagen in gespannter Erwartung sind, das wissen wir vielleicht um der Geschenke willen, die sie eventuell bekommen werden oder eventuell nicht. Ich sage eventuell, es ist ja nicht so, dass sich alle Kinder Gottes zu Weihnachten Geschenke geben. Das muss aber jeder selbst wissen. Also darüber möchte ich jetzt nicht mehr sagen. In jedem Fall, ob es jetzt Geschenke gibt oder nicht, prägt Erwartung die Adventstage. Die Spannung ist da und ich will Ihnen erklären, warum das jedes Kind Gottes verspüren muss. Es gibt nun drei Arten dieser Erwartung. Die erste habe ich soeben erwähnt, Geschenke, das ist eine rein äußerliche Erwartung. Bei dieser Erwartung gehört vielleicht auch noch ein gutes Weihnachtsessen dazu. Ich weiß nicht, wie Sie das machen oder nicht machen. Jedenfalls hört man manchmal, dass so ein Weihnachtsfestessen wirklich dazu gehört. Es wird geplant. Also man darf auch das erwarten. Also das ist die rein äußerliche Erwartung. Darüber möchte ich nicht mehr sagen. Eine andere Art von Erwartung. Sie ist schon viel besser als die rein äußerliche, wo es geht um Geschenke und gutes Essen. Sie ist die Erwartung nach neuen geistlichen Segnungen. Viele Kinder Gottes, und ich hoffe, das ist bei Ihnen der Fall, strecken sich gerade in den Adventstagen, in den Wochen vor Weihnachten aus nach neuen geistlichen Segnungen. Das macht man fast automatisch, ja. Oh, dass ich doch dieses Weihnachtsfest anders erleben kann, mehr von Christus erfassen kann. Das sind Segnungen für den inneren Menschen. Wir erwarten doch, und nochmals, ich hoffe, Sie sind dabei, dass die Geburt Jesu Christi, die vor 2000 Jahren geschehen ist, dass sie so real, so neu wird für uns, dass für uns einfach ganz aufs Neue ein großer innerer Gewinn entsteht. Das erwarten wir doch. Ein neuer Segen, ein neuer Auftrieb. Neu mit Christus in eine tiefe Gemeinschaft zu kommen. Hier möchte ich Folgendes sagen. Jeder, der sich aufrichtig von Herzen nach einem solchen Segen ausstreckt, mit allen Phasen erwartet, bekommt ihn auch. Er darf erfahren, dass das kommende Weihnachtsfest Jesus Christus in ihm neu und größer werden lässt. Ihn mehr erfüllt mit Christus. Ich möchte einmal was sagen, was vielleicht ein bisschen merkwürdig klingt. Aber Segnungen Gottes sind auf Steigerung ausgelegt. Da mag jetzt jemand einwenden, Moment mal, das geht nicht. Der Segen Gottes ist da oder er ist nicht da. Es geht nicht um den Segen Gottes als solcher. Der ist da. Der kann nicht besser werden, der kann nicht größer werden. Es geht um die Frage, inwieweit ich mich das alles aneigne. Wird der Segen des Herrn in meinem Herzen größer? Wächst das alles? Schauen Sie, in diesem Sinne sind Segnungen Gottes auf Steigerung ausgelegt. Und das ist doch eigentlich das Wesen der Erwartung. Was kennzeichnet Erwartung eigentlich? Erwartung ist doch, dass ich im Moment etwas erwarte, was ich vielleicht noch nicht besitze. Ich strecke mich aus nach etwas, was im Moment nicht da ist. Wir schenken doch auch unseren Lieben, insoweit wir Geschenke machen, nicht jedes Jahr das Gleiche, immer etwas anderes, wenn möglich. Das geistliche Leben ist so, ihr Lieben. Unser Gott ist ein Gott, der immer neue Segnungen parat hat. Ich weiß, das ist ein bisschen schwierig für manche zu verstehen, denn ich habe dasselbe gehört. Nein, der Segen Gottes ist einfach der Segen Gottes, da lässt sich nichts dran verändern. Ich wiederhole noch einmal, es geht um die Frage, kann der Segen Gottes sich in Ihnen etablieren? Vielleicht ganz aufs Neue, dieses Weihnachtsfest. Und wissen Sie, was Ihre Erwartung sein muss? Ihre Erwartung muss sein, dass Sie diese Adventstage, dieses Weihnachtsfest, eine ganz neue Begegnung haben mit Jesus Christus. Dass er Ihnen ganz neu groß wird. Und das hat mit Ihnen selber zu tun, mit Ihrem Herzen. Und wenn Sie das erwarten, wenn Sie das glauben, dann dürfen diese Adventstage, die wir heute eingehen, dürfen uns wirklich etwas Außergewöhnliches bescheren. Ich möchte das kurz illustrieren mit einem sehr bekannten alttestamentlichen Bild. Habe ich hier schon mal gesagt, weiß ich, ja. Aber das war vor Jahren. In 2. Chroniker 25, schlagen Sie es nicht auf, es sei denn, Sie sind sehr schnell, da sehen wir König Amasia von Juda, er zieht wieder die Männer von Seir in einen Krieg. Für diesen Krieg hat er aus dem Königreich Israels 100.000 Söldner aufgeboten und hat bereits 100 Zentner Silber bezahlt. Nun kommt der Mann Gottes und sagt zu ihm, Amasia, der Krieg ist nicht Gottes Wille, du musst die Söldner zurückschicken. Das heißt, nein, die Söldner sind nicht Gottes Wille. Schick sie zurück, sonst würdest du den Krieg verlieren. Amasia war bereit, diese Söldner wieder nach Hause zu schicken. Er hat ein großes Problem. Diese bereits bezahlten 100 Zentner Silber, 2. Chroniker 25, Vers 9, da heißt es, Amasia sprach zum Mann Gottes, was soll ich denn tun mit diesen 100 Zentner, die ich den Kriegsleuten aus Israel gegeben habe? Die sind schon weg, die sind bezahlt. Und nun kommt eine Antwort, und das ist ja der Punkt, um den es geht, nämlich jene eindrückliche Antwort des Mannes Gottes. Es heißt in 2. Chroniker 25, 9, der Mann Gottes sprach, es steht beim Herrn, dir mehr zu geben als dies. Das möchte ich Ihnen mitgeben. Diese Erwartung müssen Sie haben. Mehr, mehr. Ja? Dass es in Ihrem Herzen mehr wird, größer wird. erwarten Sie das doch, diese Adventstage. Beten Sie darum. Ja, damals Amasia, ich könnte mir das so vorstellen, dass der Mann Gottes gesagt hat, Amasia, das ist schon viel, ja, 100 Zentner Silber. Das ist sogar extrem viel. Aber was ist das beim Herrn? Das ist nichts beim Herrn. Er kann dir viel mehr geben als diese 100 Zentner Silber. Und schauen Sie, das möchte ich Ihnen mitgeben, dass Sie diese Adventstage, die wir heute eingehen, dass Sie einfach erwarten, diese 100 Zentner, die da schon gewesen sind, ist nichts. Der Herr kann mehr geben. Ruhen Sie sich bitte nicht aus auf vergangene Segnung, auf das, was Sie erlebt haben mit Jesus. Strecken Sie sich aus nach neuen Dingen. Erbitten Sie von ihm, Herr, gib mir doch in dieser Zeit, wenn wir denken an deine Geburt, gib mir eine ganz neue Begegnung mit dir. Das ist weit mehr als 100 Zentner. Die Segnungen, die schon da waren, Herr, ich danke dir, aber du hast mehr. Gib mir mehr. Erwarten Sie mehr, Brüder und Schwestern, in diesen Adventstagen. Erwarten Sie, dass im Anschauen des Sohnes Gottes, der vor 2000 Jahren auf diese Erde gekommen ist, dass Sie in diesem Anschauen ganz neu gesegnet werden. Es steht beim Herrn, dir mehr zu geben als dies. So, und nun gibt es noch eine dritte und weitere Art von Erwartung, welche die gegenwärtigen Adventstage prägen sollen und dürfen. Und ich denke, das ist auch die wichtigste Erwartung, die Kinder Gottes haben sollten. Also, wir hatten zuerst das ganz profane, äußerliche, ja, das, was Weihnachten vielleicht äußerlich ihnen bringt. Sie dürfen sich auch freuen auf die Lichtlein, sie dürfen sich freuen auf die Gemeinschaft. Weihnachten ist manchmal auch die Zeit, Familien kommen zusammen. Endlich kommt mein Sohn wieder zu mir. Endlich sitzen wir alle wieder an einem Tisch. Erwarten Sie das. Freuen Sie sich darauf. Das ist alles Weihnachten, aber das ist äußerlich. Dann das Zweite, erwarten Sie neue innere Segnungen. Der Herr hat mehr als das zu geben. Was Sie bisher bekommen haben von Jesus, das heißt, was bisher in Ihrem Herzen klar groß werden konnte, ist noch nichts im Vergleich, was er Ihnen noch mehr zeigen möchte. Denn sein Segen ist so groß, das können wir gar nicht ahnen. Also die 100 Zentner, die Sie bekommen haben, vergessen Sie es. Der Herr hat mehr. Und jetzt die dritte Art von Erwartung. Welche Kinder Gottes in der Adventszeit erfüllen, dürfen und müssen. Ich habe es ja schon gesagt, ja, einleitend. Was soll einen echten, brennenden Christen in jeder Adventszeit mehr und mehr erfüllen? Was soll und darf seine größte Erwartung sein? Ich habe es gesagt am Anfang, wenn wir heute den ersten Advent feiern und damit die Wartezeit eingegangen sind, um in fast 4 Wochen die erste Ankunft Jesu zu feiern, denken wir auch an sein zweites Kommen. Und das ist doch klar. Ihr Lieben, die Tage vor Weihnachten, die Tage der Erwartung müssen uns erinnern an das zweite Kommen Jesu. Wenn ich jede Adventszeit eines jeden Jahres und auch diese uns nicht dahin bringt, dass wir mehr mit einer tiefen Erwartung erfüllt werden auf die Wiederkunft Jesu, dann haben wir Weihnachten, dann haben wir die Adventstage nur gefühlsmäßig gefeiert. Es mag sehr schön gewesen sein, alles. Aber wir haben an etwas Wichtigem vorbeigefeiert. Hören Sie dieses bekannte Wort des Paulus in diesem Zusammenhang, 1. Korinther 15, 19. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Das bedeutet im Kontext der heutigen Botschaft, wer die jährlichen Adventstage nur in dem Sinne feiert, dass er sich lediglich mit dem ersten Kommen des Herrn beschäftigt, hat etwas Essentielles verpasst. Er hat nichts falsch gemacht. Immerhin haben wir Weihnachten gefeiert. Geburt Jesu. Aber er hat dann etwas vorbeigefeiert, das unbedingt dazugehört zu Weihnachten. Wer also beim Kind in der Krippe bleibt, er geht nicht weiter, indem er voller Erwartung auch nach dem zweiten Kommen des Herrn sich ausstreckt. Der hat tatsächlich einen Herrn nur für dieses Leben erwählt. Und deshalb sagt ja Paulus, der hofft dann allein in diesem Leben auf Christus. Und er ist ein elender Mensch. Also ihr Lieben, Adventszeit, Zeit des Erwartens. Freuen Sie sich auf Weihnachten, freuen Sie sich auf die Gemeinschaft, freuen Sie sich auf das, was Sie vielleicht Ihren Lieben schenken werden. Ja? Freuen Sie sich auf alles, was kommt. Und schrecken Sie sich aus, auch nach neuen inneren Segnungen. Der Herr hat mehr denn dies zu geben. 100 Zentner sind nichts. Aber freuen Sie sich viel mehr darauf, dass diese Adventstage, das erste Kommen Jesu, darauf hinweisen, dass er wiederkommt. Die Adventszeit mit nur einer irdischen Erwartung kann sehr schön sein. Man besinnt sich auf das Kind in der Krippe. Man denkt an das Kommen dieses Kindes. Man singt über dieses Kind. Aber dieses Kind wurde Mann. Dieser Mann starb am Kreuz von Golgatha, um nach 3 Tagen wieder aufzuerstehen. Und nach der glorreichen Auferstehung fuhr er in den Himmel. Und was sagten die Engel zu den Jüngern, als sie so dem Herrn nachstarrten? Sie sagten zu ihm, ihr Männer von Galiläa, was seht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Apostelgeschichte 1, Vers 11. Ihr Lieben, ich möchte es uns allen nahelegen, mir und Ihnen. Das ist die wichtigste Erwartung in Advent. So sollten Sie die gegenwärtigen Adventstage begehen. Sie müssen sich mit dieser Wahrheit beschäftigen. Und in dieser Erwartung dürfen wir uns steigen, weil sie von Jahr zu Jahr größer wird. Ich meine, von Jahr zu Jahr sind wir und kommen wir näher an den Tag, da Jesus wiederkommt. Also, nur schon von daher kann man sagen, die Erwartung steigert sich, ja? Es wird spannender. Auch in diesem Sinne, 2. Chroniker 25, Vers 9. Es steht beim Herrn, dir mehr zu geben als dies. Das heißt, wenn Ihre Zukunftserwartung, die Erwartung Ihres Heilandes, in diesem Jahr nur 100 Zentner Silber wog, dann darf sie sich in diesen Adventstagen und fürs nächste Jahr drastisch vergrößern. Der Herr hat mehr denn dies zu geben. Warum? Rein rechnisch gesehen. Jeden Tag kommen wir einen Tag näher zu dem Moment, wo der Herr wiederkommt. Ich bin überzeugt, der Herr möchte, dass wir uns alle in diesen Wochen mit einer Erwartung, einer Sehnsucht nach der Wiederkunft seines Sohnes erfüllen lassen. Jedes Weihnachtsfest, was wir feiern, bringt uns näher und erinnert uns neu, dass Jesus wiederkommt. Und deshalb dürfen diese Adventstage eine Zeit sein, in der unsere Erwartung auf das Kommen Jesu stärker und vertieft wird. In diesen Tagen, die wir heute eingehen, Adventstage, darf zum Beispiel, ich gebe einige Zitate, Philipper 3, Vers 20, wieder neu in uns Realität werden. Paulus schreibt, da unser Bürgerrecht ist im Himmel, woher wir erwarten den Heiland Jesus Christus. Hören Sie, erwarten, ja? Philipper 3, Vers 20. Oder eine andere Stelle. Es soll mehr und mehr, besonders in diesen Tagen, Titus 2, Vers 13 in uns groß werden. Paulus schreibt an Titus, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus erwarten. Das ist Titus 2, Vers 13. Darüber hinaus dürfen diese Adventstage auf das weisen, was Petrus erwähnt in seinem zweiten Brief. Er sagt, wir erwarten nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Ach, das kommt alles mit dem Wiederkommen des Herrn. 2. Petrus 3, Vers 13. Ihr Lieben, wenn man sich das vorstellt, welche Erwartungen diese Tage prägen dürfen. Ja, nicht nur die Erwartung, die rein äußerliche, nicht nur die Erwartung, mehr gesegnet zu werden, innerlich, sondern die Erwartung auf das Größte, nämlich die Wiederkunft des Herrn Jesus. Es steht beim Herrn, dir mehr zu geben als dies. Ich hoffe so, dass wir das erleben in dieser Beziehung. Herr, meine Erwartung, meine Hoffnung, meine Freude, mein tiefstes Sehnen, es muss wachsen, wachsen, um dir bald zu begegnen. Wenden Sie also Ihren Blick weg von allem Zeitlichen. Schauen Sie nicht nur auf die schönen Lichtlein. Schauen Sie nicht nur auf das schöne Zusammensein dieser Tage. Versuchen Sie, Ihren Blick auf die Herrlichkeit zu werfen, die kommt. Eine Herrlichkeit, die jedem Vergleich standhält. Wenn wir die leiseste Ahnung hätten, was uns im Himmel erwartet, unser Herz würde klopfen vor Aufregung. Wir würden Adventstage anders begehen. Wir würden auf das Kind in der Krippe blicken. Dann vom Kind auf den Gekreuzigten. Dann vom Gekreuzigten auf den Auferstandenen. Und vom Auferstandenen würden wir auf den blicken, der zu Rechten des Vaters sitzt. Und irgendwann, vielleicht bald wiederkommen wird. Das ist wirkliche, echte, biblische Adventserwartung. Frage Sie, ob Sie das nicht möchten. Diesen Tagen eine neue, tiefe Erwartung sich schenken zu lassen. Es darf wachsen. Es darf wachsen, größer werden. Der Herr hat mehr denn dies zu geben. Wir kommen jetzt zu einer praktischen Frage. Und wir kommen jetzt noch kurz auf diesen alten Simeon zu sprechen, über den unser Markus gelesen hat. Die Frage lautet folgendermaßen: Wie werden wir Erwartende? Wie werden wir erfüllt mit einem tiefen Verlangen nach dem baldigen Kommen unseres Herrn Jesus Christus? Anders gefragt, warum sind wir es noch nicht? Warum sind wir nicht voller Erwartung auf das Wiederkommen Jesu? Ich meine, warum sind einige so erdgebunden? Es gibt da verschiedene Antworten, aber wir bleiben jetzt mal bei diesem Simeon und versuchen da zwei Antworten herauszuholen. Die Geschichte wurde ja gelesen. Simeon, das war ein ganz besonderer Mann. Was prägte ihn? Was macht ihn berühmt? Aber was denken wir, wenn wir sprechen über den alten Simeon? Er war ein Erwartender. Mit Leib und Seele. Er war ein Mann. Wir haben es gelesen, von dem die Schrift sagt, dass er auf den Trost Israels wartete. Lukas 2, 25. Dieser Mann zeigt uns, was es heißt, bewusst im Advent zu leben, im heilsgeschichtlichen Advent. Wir wollen diesen Simeon uns etwas näher anschauen. Zunächst heißt es von ihm in Lukas 2, 25, er lebte in Jerusalem. Siehe, ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon. Ja, ist denn das jetzt etwas Besonderes? Ist das was Außergewöhnliches? Hat es eine Bedeutung, dass Simeon in Jerusalem wohnte? Naja, besonders war es sicher. Aber lasst uns Folgendes festhalten. Es war natürlich nicht so, dass Simeon deshalb auf den Trost Israels wartete, weil er in Jerusalem wohnte. Das ist ja, muss ich zwischendurch sagen, auch heute manchmal so. Leute meinen, wenn sie nach Jerusalem gehen, dann kommt irgendetwas Außergewöhnliches über sie. Oder auch in unseren Reihen, wenn ich mich nochmals taufen lasse in Jordan, dann ist die Taufe perfekt. Es gibt es alles. Nein, so ist das nicht gemeint. Ja? Müssen wir aufpassen. Naja, ich nehme an, hier ist niemand da, der so denkt. Aber schauen Sie, es hat eine Bedeutung für uns. Diese Aussage, Simeon, der auf den Trost Israels wartete, wohnt in Jerusalem. Welche Bedeutung? Nun schauen Sie, über Jerusalem werden Dinge gesagt, die werden über keine andere Stadt gesagt, also nicht über Bern, auch nicht über Amsterdam und so weiter, sondern es gibt da Aussagen, die betreffen nur Jerusalem. Zum Beispiel, Jerusalem wird genannt die Stadt des großen Königs. Psalm 48, Vers 3. Ferner wird gesagt, dass man den Namen des Herrn und sein Lob in Jerusalem verkünden soll. Psalm 102, Vers 22. Dann ist Jerusalem die Stadt, ich zitiere, wo man zusammenkommen soll, um zu preisen den Namen des Herrn. Psalm 122, Vers 3 und 4. Also, wer damals in Jerusalem wohnte, und natürlich auch heute, ja, der befand sich an einem außerordentlich heilsgeschichtlichen Ort. Man könnte sagen, jede Gasse, jeder Stein zeugte von der Gegenwart Gottes, des Gottes Israels. Ich denke, das kann man so sagen, ja? Weil diese Aussagen, sie werden nur über Jerusalem gesagt. Nicht zu vergessen, der Tempel, über den Gott selber gesagt hatte, da soll mein Name sein. Auch der zweite Tempel unter Herodes. Jesus sagt, das ist das Haus meines Vaters. Und nun stellen Sie sich Simeon vor, jedes Mal, wenn er seinen Fuß aus seinem Haus setzte, wurde er unweigerlich oder in irgendeiner Weise mit dem Gott Israels konfrontiert, ob er dies wollte oder nicht. Und wenn er dann zum Tempel blickte, dann muss es ihn durchzuckt haben. Hier wird einmal der Messias erscheinen. Hier wird er erscheinen. Hier werde ich ihn treffen, den Trost Israels. Also kein Wunder, dass dieser Mann, eben weil er sich dauernd in der Stadt des großen Königs aufhielt, mit einer tiefen Erwartung auf das Kommen des Messias erfüllt wurde. Kind Gottes, jetzt möchte ich Ihnen Folgendes sagen. Wissen Sie oder verstehen Sie vielleicht, warum es in Ihrem Leben an einer brennenden Erwartung auf den Trost Israels fehlt? Warum das nicht lebt in Ihnen? Weil Sie sich nicht in Jerusalem aufhalten, geistlich gesehen. Sie sind nicht in Jerusalem. Ja, was ist denn das? Was ist mein Jerusalem? Ich sage es ganz einfach. Ihr Jerusalem, mein Jerusalem, das ist die Stätte, der Ort, wo sich unser Herr aufhält. Und da muss ich was sagen, was vielleicht frustrierend ist. Denken Sie nicht, dass Gott überall ist. Das sagen wir sehr leichtfertig. Ach, Gott ist überall. Nein, Gottes Augen sehen überall hindurch, sehen überall hinein, sehen alles Schlechte, alles Gut. Aber denkt ja nicht, dass er einfach überall ist, wo wir denken, hier ist Gott. Er ist nicht überall. Er ist da, wo Sünder anfangen zu schreien. Jawohl. Er ist da, wo Herzen zusammenbrechen. In jedem Fall. Er ist da, wo Menschen sagen, es geht nicht mehr. Ich brauche einen Erlöser. Aber einfach billig zu sagen, er ist überall. Schauen Sie, ganz praktisch bedeutet das Folgendes. Ich rede jetzt über Ihr Jerusalem. Sie sollten sich immer fragen, jeden Tag, in allen Entscheidungen, wäre das der Weg, den der Herr auch wählen würde? Ist er da? Treffe ich ihn an? Ja? Ist er da? Werde ich ihn da erkennen? Würde er sich entschließen, diesen Schritt zu unternehmen? Werde ich ihn antreffen? Ist das Jerusalem? Lebe ich im Willen Gottes? Bin ich da, wo Gott ist? Stehe ich in seinem Willen? Tue ich, was er will? Trachte ich danach, seinen Willen zu tun? Bin ich in Jerusalem? Wenn nicht, wenn Sie wissen, zum Beispiel, Sie sind willentlich schon einen anderen Weg gegangen, einen anderen Kurs eingeschlagen. Sie sind nicht mehr in Jerusalem. Ja, meine Lieben, dann kann keine Erwartung da sein auf den Trost Israels. Es gibt heute Fälle, es ist sehr traurig, ja. Da leben Christen bewusst in einer Sünde. Es ist nicht, sagen wir, tödlich, wenn ein Christ in eine Sünde fällt. Er kann sich erheben, er kann aufstehen, er kann die Sünde bekennen und der Herr vergibt ihm die Sünde. Es ist aber unglaublich gefährlich, wenn Christen in einer Sünde leben. Und es gibt heute viele Dinge, die man erwähnen könnte, worin alt, aber auch jung lebt. Zum Beispiel wilde Ehe. Zum Beispiel, man hat Unrecht begangen. Man hat irgendwas getan. Man hat es einfach auf die Seite geschoben. Oder irgendetwas anderes. Man lebt darin, man hat es nicht bekannt. Dann sind sie nicht in Jerusalem. Verstehen Sie? Sie sind nicht da, wo Gott ist. Denn Gott liebt sie zwar immer noch, glücklicherweise, ja. Aber Gott hasst die Sünde. Er wird sich nicht herablassen und sagen, Gras drüber. Sie müssen zurück nach Jerusalem. Verstehen Sie? Und dann werden Sie erfahren, ja, was der Simeon erfahren hat. Das war da bei Simeon. Er wartet auf den Trost Israels. Er war in Jerusalem. Also das ist jetzt einfach die geistliche Anwendung der Tatsache, dass dieser Mann in der Stadt des großen Königs lebte. Als wir noch nicht bekehrt waren, da war das ja ganz anders. Da hat sich Gott in großer Liebe zu uns gekehrt. Er hat uns aufgesucht. Er hat uns zuerst geliebt. Wir waren nicht imstande, es zu tun. Nach der Bekehrung, da haben sie Verantwortung. Da müssen sie in allen Lebenslagen danach trachten, den Willen Gottes zu tun. Das ist ihr Jerusalem. Also, fragen Sie sich, bin ich in Jerusalem? Ja oder nein? Und wenn Sie da sind, dann werden Sie sich wie Simeon freuen auf die Ankunft des Tröstes. Halten wir uns wie Simeon in Jerusalem auf, begeben wir uns dorthin, wo unser Gott ist, oder um es mit Kolosser 3, Vers 1 zu sagen, seid ihr nun mit Christus auferstanden, sucht, was da oben ist, wo Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes. Eine zweite Antwort, die ich kurz erwähnen möchte, auf die Frage, wie werde ich erfüllt mit einer echten Erwartung nach dem baldigen Kommen meines Herrn, finden wir auch in Lukas 2, 25. Es heißt hier über Simeon nicht nur, er war in Jerusalem, sondern es heißt, und dieser Mann, dieser Simeon, war fromm und gottesfürchtig. Das wäre eine separate Predigt. Wir wollen es aber kurz halten. Simeon war fromm und gottesfürchtig. Frömmigkeit, biblische, ja, keine fleischliche. Und von Herzen kommende Gottesfurcht ist immer und in allem das, was das Glaubensleben Aufschub gibt, ist ein Schlüssel. Wirklich biblische Frömmigkeit, von Herzen kommende Gottesfurcht. Über Frömmigkeit schreibt zum Beispiel Paulus in Timotheus, die Frömmigkeit ist zu allen Dingen nütze und hat die Verheißung dieses und des zukünftigen Lebens. Die Frömmigkeit ist ein großer Gewinn und Gottesfurcht nur eine Stelle. Dem Hiob wurde durch seine Freunde gesagt, ist nicht deine Gottesfurcht ein Trost und die Unsterblichkeit deiner Wege deine Hoffnung. Also ihr Lieben, Frömmigkeit und Gottesfurcht bilden das Fundament im Leben eines Gläubigen. Das war bei Simeon der Fall. Und er war ein Erwartender, der fromme und gottesfürchtige Simeon. Das ist dann auch die Reihenfolge, wie es beschrieben steht. Ja? Siehe, ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon. Dieser Mann war erstens fromm, zweitens gottesfürchtig und drittens wartete auf den Trost Israels. Die Erwartung kommt aus dem Wohnen in Jerusalem, aus einer gesunden biblischen Frömmigkeit und aus der Tatsache, dass ich gottesfürchtig bin. Ihr Lieben, lasst uns Menschen sein, die fromm und gottesfürchtig sind. Lasst uns in Jerusalem leben. Ich hoffe, Sie verstehen jetzt, was das bedeutet. Und wir werden merken, wir werden zu Erwartenden, zu Menschen, die auf den Trost Israels warten. Ich möchte jetzt noch etwas über den Ausdruck oder zu dem Ausdruck Trost Israels sagen. Das ist etwas, was man nicht einfach überlesen sollte. Lukas 2, Vers 25, da heißt es über den alten Simeon, dass er auf den Trost Israels wartet. Es hätte hier doch heißen können, dass Simeon auf den Messias wartete oder auf den König Israels oder auf den Sohn Davids. Das wäre alles zutreffend gewesen. Aber es heißt hier, es war ein Mann in Jerusalem mit Namen Simeon und dieser wartete auf den Trost Israels. Ich denke, das ist ein gewaltiges Wort, das möchte ich Ihnen jetzt mitgeben zum Schluss. Das muss Sie ermutigen. Schauen Sie. Also, wenn jetzt hier belastete Herzen sind, angeschlagene Herzen, vielleicht körperlich kranke Menschen, hören Sie gut zu. Wenn Sie auf Jesus warten, wenn Sie in diesen Adventstagen besonders auf sein Wiederkommen warten, dann warten Sie auf den größten Trost, der Ihnen widerfahren wird. Einen größten Trost können Sie nicht erwarten als Jesus. Es gibt so viel Not heute unter Christen, Krankheit vor allem auch, aber auch innere Not. Die Anfechtungen werden größer. Der Kampf gegen die Sünde ist manchmal extrem, kennen wir alle. Aber Christen, die ihren Herrn erwarten, die werden nicht einfach irgendeinem Herrn begegnen, sondern die werden dem Tröster begegnen. Sie werden dann den sehen, der einen Strich macht unter allem Geleit, das gewesen ist. Wir erwarten selbstverständlich den Herrn als König, als Herrscher, als Herr über alle Herren. Aber wir erwarten den Herrn besonders als Tröster. Diese Erwartung muss ihr Herz erfüllen. Ich warte auf den Trost Israels. Was sagte der Herr, als er mit seinen Jüngern Abschied, von seinen Jüngern Abschied nahm? Das war ab Johannes 13, die Abschiedsreden des Herrn. Da sagt er diese bekannte Aussage, er sagt zu ihnen, Johannes 14, Vers 16, ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Legt hier die Betonung auf das Wort einen anderen Tröster. Also dieses Wort besagt, dass er, Jesus, selbst der wahre, erste, größte, herrlichste Tröster ist. Aber weil er jetzt gehen musste, sagt er zu seinen Jüngern, seid jetzt nicht traurig. Ich schicke euch für die Zwischenzeit einen anderen Tröster. Der wird kommen, ja. Der wird alles deutlich machen. Der wird zu euch reden und so weiter. Er musste weg damals. Der größte Trost, der wahre Trost Israels. Er musste einen Stellvertreter schicken. Aber damit bleibt er der Trost für Kinder Gottes. Und folgerichtig, wenn er wiederkommt, als was wird er erscheinen? Simeon hat es geglaubt. Er wartete auf den Trost Israels. Nicht auf den König, sicher auch. Sohn Davids, sicher auch. Aber in unserem Text heißt es, er wartet auf den Trost Israels. Der Herr Jesus will, dass wir seine Wiederkunft, unsere Zukunft, als Trost sehen. Das möchte ich Ihnen zurufen für diese Adventstage, besonders denjenigen, die vergangenen Monate einen lieben Menschen verloren haben, einige sind unter uns heimgegangen. Da ist dieser Trost, ja. Ich meine, wir Menschen wissen manchmal nicht, was wir sagen sollen, wenn jemand heimgeht. Was sage ich den Hinterbliebenen? Paulus schreibt den Thessalonicher, nachdem er über die Auferstehung der Leiber der bereits Heimgegangenen spricht, die sind ja alle schon bei Jesus, aber er spricht dann über die Leiber, die dann noch auferstehen werden, dann sagt er folgendes, ja, in 1. Thessalonicher 4, Vers 18. Er sagt, wir werden dann mit ihnen entrückt in den Wolken und dann so tröstet euch nun untereinander mit diesen Worten. Ihr Lieben, wartet wie Simeon auf den Trost Israels. Das ist der Trost, der wirklich alle Anfechtungen überwinden lässt. Wenn er kommt, kommt er als Tröster. Und die Erwartung auf den Trost Israels darf uns heute schon die Kraft geben, zu überwinden. Amen.
Frieden sieh, oh Gottes Willen einzusehen und lass uns seine heiligen Wege gehen. Er kommt, er kommt, Immanuel kommt heut zu dir, O
Ersten Advent hörten Sie soeben eine Botschaft von Marcel Malgo mit dem Thema Advent, die Zeit der Erwartung. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!